Marius.
Ja.
Kennst du diesen Sketch von Family Guy, der in dem Stephen King bei seinem Agenten, glaube ich, sitzt und dann erzählen möchte, was er so gerade schreibt, was sein nächstes Buch sein wird? Und er sagt, ich schreibe zurzeit über eine böse Schreibtischlampe, weil sie halt zufällig vor ihm steht. Ja. Und sie greift einen Agenten an. Kennst du diesen Sketch?
Ich kenne ihn, ja.
Ich habe manchmal so, was bestimmte Horrorfilme dieses Jahr angeht, das Gefühl, dass sie genau so geschrieben werden.
Was kann noch böse werden? Dieser Würfel hier.
Genau. Ja. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel Night Swim gesehen, den Film über den bösen Swimmingpool. Ich habe eine ganze Kritik dazu gemacht. Und ich habe heute Morgen einen Film gesehen, der nächste Woche in den deutschen Kinos startet, bei dem ich mir dachte, das ist ja ein weiterer Film aus dieser Sparte. Hm? Nämlich Bagman.
Bagman.
Bag, also wie die Tasche.
Der Taschenmann.
Genau, der Taschenmann.
Nicht Batman, Bagman.
Das ist meine Vermutung, dass dieser Film gemacht wurde, weil man hofft, dass man, wenn Leute das auf Streamingdiensten irgendwie suchen, dass sie statt dem nach Batman suchen und dann irgendwie Bagman eingeben und dann, ach komm, guck ich den. Das ist ja gar nicht, das soll Bruce Wayne sein? Nee, Bagman ist. Das ist
ja Bruce Danell, oder? Mit so einer schönen Klatsch.
Ja, Bagman dreht sich nämlich wirklich um so ein mystisches Wesen, das Kinder in seiner Tasche mitnimmt.
Okay, also so ein bisschen wie. Irgendwas böses Weihnachtliches, wo böse Kinder in den Sack gesteckt werden und mitgenommen werden, keine
also,
Ahnung.
Also, es wird so ein bisschen erzählt in dem Film, dass das auf dem Rattenfänger von Hameln basiert. Ja, die düstere deutsche Geschichte des Rattenfängers, der Kinder im Sack mitnimmt. Der Film, boah, ich glaube, ich muss da nächste Woche mal im Podcast drüber sprechen. Ich persönlich fand den leider echt nicht gut.
Ich habe mich ja so ein bisschen am Basket Case jetzt, habe ich erst gedacht. Kennst du diesen Klassiker aus den 80ern, so ein bisschen trashy.
Ich habe den nie gesehen, aber ich kenne ihn, ja.
Gibt's ja auch mehrere Filme, wo der Typ mit so einem Weidenkorb quasi durch die Gegend zieht.
Ja.
Und der Twist ist halt, in dem Weidenkorb ist sein Zwillingsbruder, der aber sehr weird aussieht und aus Eifersucht Leute attackiert und sowas. Ja. Ist ich habe gar nicht lange Zeit, habe ich tatsächlich 1 und 2 noch mal gesehen.
Ja.
Gibt's auf YouTube.
Ich wette, die sind besser als Bagman, muss ich sagen. Also Sam Claflin spielt auch da die Hauptrolle. Und ich habe wirklich Sam Claflin. Der spielt in der Amazon-Serie Daisy Jones and the Six, spielt der eine Hauptrolle und ist da auch sehr gut. Aber ich habe den jetzt hier in dem Film gesehen und auch in ein ganzes halbes Jahr mit Emilia Clarke. Und ist es wirklich, okay, hilft diesem Film nicht. Es ist ein wahnsinnig hirnrissiger Horrorfilm. Ich glaube, der kann höchstens klappen, wirklich für so ganz junge Leute, die zum ersten Mal Horrorfilme gucken. Anders kann ich mir das nicht erklären, wer Spaß an dem Film hat.
Es gibt eine wichtige Frage.
Ja.
Kommt das Zitat I'm Bagman.
Nee, schön wär's. Das hätte dem Film geholfen. Aber es gibt wirklich, also es gibt dieses Klischee, oh, es war nur geträumt. Das kommt gleich mehrmals vor. Und in so einer mystischen Botschaft, die auf so einer alten Schriftrolle der Frau des Protagonisten überreicht wird, ne? Auf so einer alten, rustikalen Schriftrolle hat der so ein Bild von dem Kind eingezeichnet. Das ist so super gruselig. Und selbst in dieser kruden Zeichnung trägt er eine Kappe mit dem New Balance Product Placement drauf.
Was? Ja. Oh Mann.
Das ist Bagman.
Ah, okay.
Ja, der startet nächste Woche. Ich habe den heute Morgen mit Lenny gesehen und für alle, die Fans unseres Podcasts sind, es soll sie geben, diese Menschen da draußen. Wir lieben euch. Und ihr liebt, viele von euch lieben Lenny. Ja. Und Lenny war jetzt auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Wochen nicht mehr im Podcast.
Was der Mann?
Und es wurde auch schon danach gefragt und ich kann es euch beantworten. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. er existiert noch. Er hat einen neuen Uni-Stundenplan, weil er jetzt im Master durchsteigt und hat dadurch, das crasht sehr mit unserem Plan und wir müssen da sehr drumherum arbeiten. Das ist leider, das ist einfach so, wie es ist. Das akzeptieren wir und tun das gerne. Das führt nur in Podcasts aktuell gerade dazu, dass es schwer ist, ihn wieder hier mit reinzunehmen. Aber man muss auch dazu sagen, der war ja wochenlang jede Woche da, als wir die Folgenbesprechung hatten.
Und er arbeitet ja auch an anderen Videos, an Specials, einem sehr gelben Special zum Beispiel.
Ja.
Und gestern kam ja auch die Kane-Kritik raus.
Absolut. Und auch das Simpsons, also er hat so ein Simpsons-Video in der Pipeline, das glaube ich echt gut wird. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Und ihr solltet jetzt auch gespannt sein auf den heutigen Podcast, weil wir viele wunderschöne Themen aus Film und Fernsehen dabei haben. Bis gleich.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Welcome back.
Bergman. Welcome, Bergman.
Wir reden heute über ein paar aktuelle Filme, die wir gesehen haben. Ja. Und auch ein paar nicht so aktuelle Filme, die wir gesehen haben. Und haben natürlich auch die Starts der Woche. Und unsere Meinung zu zwei, drei Produktionen, die demnächst an den Start gehen.
Boah, sorry, ich musste gerade noch an die Szene aus Bergman denken. Es gibt diesen, also es geht um Sam Claflin, der als Junge von seinem Vater so gesagt bekommt, es gibt den Bergman und der ist böse und böse Dinge passieren auch guten Leuten. Und der Junge sitzt so in seinem Bett, hat so die Decke bis zum Kinn hochgenommen. Der Vater ist mit riesigen, starren Augen, starrt ihn so an und sagt, der Bergman wird dich holen, wenn du nicht auf ihn aufpasst. Ich dachte mir nur so, best dad ever.
Das schreit doch irgendwie so nach so einem deutschen untertitelmäßig, ja. So Bergman, der euch richtig auf den Sack geht oder sowas.
Du bist eingesackt.
Eingesackt.
Ich fand es eh auch witzig. Ja. Irgendjemand hat nach der Presseverführung irgendwie gesagt und dann, oh mein Gott, der Sackmann. Ich fand das Wort Sackmann sehr witzig.
Wie heißt der hier? Der Plumpsack.
Der Plumpsack geht darum, ja. Ja, schade. Ey, ich hatte richtig Bock auf Bergman, hatte gehofft, dass das ein guter kleiner Horrorperle ist. War es nicht. Aber ich habe einen anderen Film dabei. Wir sind durch mit unserer Inhaltsangabe für den Podcast.
Wir sind durch, ja, darum geht's heute, genau.
Dann lass uns doch direkt reingehen, weil diese Woche ein Film startet, den ich so viel besser fand als Bergman, nämlich Caddo Lake.
Caddo Lake, ja.
Und das ist ein super spannender Film, der startet diese Woche in den deutschen Kinos. Es geht um einen See namens Caddo Lake in den USA, keine Ahnung wo genau, aber irgendwo auch sehr in der Pampa auf jeden Fall. Und dort verschwindet die 8-jährige Anna. Und für die ganze Familie beginnt eine verzweifelte Suche. Und es geht vor allem, würde ich sagen, um die Schwester von Anna, nämlich Ellie, die so geschätzt irgendwie so 17, 18 oder sowas ist und aufs College geht. Es ist ein echt empfehlenswerter Film, produziert von M. Night Shyamalan. Kleiner Funfact.
Ah, nur produziert.
Nur produziert. Okay. Er hat, soweit ich weiß, mit dem Drehbuch und der Inszenierung nicht so viel zu tun. Es ist ein Thriller, der sehr True Crime-mäßig daherkommt. Es geht um einen vermissten Fall, nämlich dieses Mädchen, das verschwindet.
Ja. Hört sich auch so ein bisschen nach Drama an. Ist da so ein bisschen Drama drin?
Steckt sehr, sehr viel mit drin. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie dieser Film erfolgreich werden soll. Und es tut mir ein bisschen in der Seele weh. Also wie zur Hölle man diesen Film vermarkten möchte. Und ich glaube, es geht wirklich nur über diesen M. Night Shyamalan-Engel. In dem gesagt wird, ist übrigens produziert von ihm. Erwartet also einen krassen Twist oder was auch immer. Keine Ahnung, wie man das vermarkten will. Weil du kannst nicht so viel über das Mysterium in diesem Film sprechen, denn sonst machst du diesen Film kaputt. Und ich möchte auch überhaupt nichts, nicht mal ansatzweise von Caddo Lake spoilern. Je weniger man weiß, desto besser. Also keine Sorge, ich habe mir genau überlegt, mir die Worte zurechtgelegt, was ich zu diesem Film heute hier sage. Vielleicht zieht der Hauptdarsteller, also es gibt auch noch eine weitere Figur aus der entfernten Familie, sage ich mal, die ebenfalls nach dieser, nach der vermissten Anna sucht. Gespielt wird dieser Kerl von Dylan O'Brien und den kennt man vielleicht von Maze Runner.
Ja.
Aber ansonsten weiß ich es nicht. Ich finde, der wahre Star des Films ist die Schwester, also Ellie. Und auch das Regiepaar, das übrigens wirklich ein Paar ist, das Logan George und Celine Held, auch die kennt man nicht wirklich. Aber ich bin sehr hin und weg von ihrem Drehbuch. Ich finde, es ist ein wirklich mehr als solider Film. Stellenweise sehr clever geschrieben. Und nicht immer leicht zu folgen, da denkt man sich schon einen Knoten ins Hirn. Ich muss aber auch dazu sagen, gegen Ende des Films, und das finde ich aber auch eine Stärke des Drehbuchs, man checkt wirklich, was passiert, wo vorne und hinten ist und worum es gehen soll. Und dann ist es auch gar nicht so komplex, wie es anfangs erscheinen mag. Aber das, finde ich, ist eine sehr krasse Stärke des Drehbuchs.
Schafft es, diesen Twist-Knoten am Ende zu lösen? Ist nicht wie komplett. Bei M. Night Shyamalans eigenen Werken, wo du denkst, okay, was ist der Twist? Und so, ah, das ist irgendwie doof.
Ja, also gut, M. Night Shyamalans Filme sind jetzt auch alles andere als komplex und da ist der Twist entweder halt wirklich Grütze oder genial wie in The Sixth Sense. Aber ich möchte nur ein Beispiel nennen, ohne auch irgendwas von diesem Mysterium jetzt hier auch zu offenbaren. Man sieht anfangs in der Handlung, im Film, also wirklich ganz früh am Anfang, man sieht einen Alligator, der einmal wirklich komplett clean in der Mitte durchtrennt wurde. Also wie von einer Maschine, von einer großen industriellen Säge oder was auch immer, so einmal wirklich gerade in der Mitte durch. vielleicht war es ein Krokodil. Ich kenne den Unterschied zwischen Alligatoren und Krokodilen nicht.
An den Zähnen sieht man es.
Und ich glaube, die Spitze, die Nasenspitze.
Ja, die ist ein bisschen runder und das andere spitz.
Ja, ich weiß aber nicht, bei wem was ist. Egal. Ich sage jetzt einfach Alligator, falls falsch ist, tut es mir leid. Ich finde es unheimlich clever geschrieben, weil dieser Moment so wahnsinnig viele Funktionen auf einmal erfüllt. Zum einen, klar, es sieht visuell cool aus, ne? Also jetzt mal so Tierrecht und so weiter, alles mal zur Seite, ne? Aber ja. Es sieht auf jeden Fall cool aus und zieht uns auch in diese düstere Sumpfwelt hinein, das Publikum. Der Alligator beschreibt aber auch Ellies Figur, also die ältere College-Schwester, weil sie knallhart damit umgeht und den Kadaver dann auch entsorgt. Das sagt so sehr viel über ihre Figur auch aus, dass sie auch anpackt und sich da auch traut. Gleichzeitig symbolisiert er auch die Gefahr im See. Klar, irgendwas muss diesen Alligator ja so in der Mitte geteilt haben. Das ist ja auch schon so ein kleines Mysterium in sich. Und dadurch, und das ist quasi die vierte Funktion, deutet dieser Alligator auch schon auf das Mysterium. Und am Ende sitzt du da und denkst dir, boah, krass.
Ergibt das Sinn und sowas. Ja,
ja es ergibt komplett eine
schöne Klammer am Anfang.
Eine absolut schöne Klammer. Ah, ja. Und deswegen habe ich wirklich größten Respekt vor dem Drehbuch, auch vor der Mutter, die anfangs wie eine Rabenmutter daherkommt. Aber wie diese Figur dann aufgelöst wird, ist für mich unheimlich spannend. Und sie wird so wahnsinnig vielschichtig, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, ich mochte den wirklich sehr. Ich würde nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist oder irgendwie so eine Kultperle wird, aber ich finde, dass das Drehbuch stark geschrieben ist, die dramatischen Momente funktionieren, das Schauspiel ist gerade von dieser älteren Schwester wirklich überragend und ja, mir hat der Film wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Wir suchen ja auch alle gerade irgendwie im Kino noch neuen Stoff, was keine Fortsetzung, kein Franchise ist und sowas. Es muss ja kein absolutes Meisterwerk sein.
Nee, absolut.
Hey, unterhält gut, ist ganz clever. Also auf jeden Fall. Doch, also ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf den Film.
Unbedingt.
Also,
ja. Caddo Lake diese Woche im Kino. Und aber ihr solltet auch wissen, der Film hat wirklich ist schon düstere, schwere Kost. Das hat wirklich null Comic Relief. Da ist nichts zum Lachen dabei. Das sind alles auch recht ernste, schwere Themen. Und es geht tief ins Dramatische auch rein. Und dann verspreche ich euch, wenn ihr es genießt, bei Filmen auch gerne mal die Hirnzellen einzuschalten und da auch mitzudenken, auch abseits des Konventionellen, dann werdet ihr mit Caddo Lake sicherlich auch irgendwie euren Spaß haben.
Nice.
Und ich habe noch was gesehen.
Oh, ja.
Sorry, dass ich jetzt gerade in den Monolog, aber danach kommen wir zu dem, was du gesehen hast. Ich habe auch gesehen, nämlich dasselbe, was Lenny gestern geguckt hat, nämlich Arcane. Also was Lenny gestern kritisiert hat. Ja. Genau, die zweite Staffel. Die ist ja am vergangenen Samstag im letzten Akt released worden. Hast du Arcane gesehen?
Nee, es steht auf meiner Liste. Es war ja damals, als die erste Staffel rauskam, so ein riesiger Hype.
Ja.
Und da haben die Leute uns ja auch in den Ohren gelegen. Jetzt macht was dazu. Mhm. Für mich war aber am Anfang so, ja gut, Moment, das basiert auf was? League of Legends?
Ja.
So gar nicht mal. Ich hatte mal einen Mitbewohner, einen Kumpel, der hat wirklich das durchgesuchtet.
Ja.
Und deswegen hat es mich ein bisschen genervt, weil er war unansprechbar in der Zeit, wo er das gesuchtet hat.
Hat er auch Turniere und so weiter bereist?
Nee, hat er nicht. Ich glaube, er war ganz gut, glaube ich. Aber er hatte keinen Bock, glaube ich, auf die Mühe, dieser mehr zu investieren, aber ich glaube, er wäre ein guter Let's Player geworden. Und deswegen war ich so, nicht so. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste, weil alle, die es gesehen haben, auch die keinen Bezug zu League of Legends haben, sagen, oh, geil.
Wie ich. Ja. Dota. Zockst du Dota?
Nee, gar nicht.
Gar keine MOBA. Ich bin auch überhaupt kein MOBA-Mensch.
Alles auch so Tower Defense?
Nicht Tower Defense, MOBA.
Nee, MOBA ist das. Ja. Guck mal, ich spiele so Fallout und sowas.
Ja. Nee, also ich kann aber auch gleich sagen, Arcane ist meiner Meinung nach völlig zurecht gehypt und es ist auch, ich habe auch schon letzte Woche im Podcast ausführlich drüber gesprochen, jetzt habe ich Arcane auch zu Ende geguckt und vor allem jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt für alle, die es noch nicht gesehen haben, da mal reinzuschauen, weil die zweite Staffel die Handlung zu einem Ende führt.
Dass
man wirklich diese zwei Staffeln durchgucken kann. Und vor allem ist es auch, das finden viele schade, aber es geht auch wirklich Schlag auf Schlag. Das Pacing ist sehr, 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 sehr hoch und die Folgen sind nicht so lang. Also so eine Folge ist, glaube ich, so circa 40 Minuten lang und so eine Staffel hat 9 Folgen. Also klar, ist jetzt auch nicht die kürzeste Show, aber man kriegt das in guter Zeit durch. Es ist sehr snackable und vor allem auch, es wird so gut mit Cliffhangern gearbeitet und die Folgen werden genau am richtigen Moment zu einem Ende geführt, dass man wirklich auch Bock drauf bekommt, da noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge zu gucken. Und was für mich Arcane so herausragend macht, und ich muss Lenny wirklich in allem zustimmen, der hat hier die Serie auch schon in den Himmel gelobt, und ich kann ihm da nur zustimmen, wie diese Serie aussieht, Der gesamte Artstyle, ja, die Animation, die Zeichnungen ist überragend. Ganz großen Respekt an Fortiche Studios, dieses Pariser Animationshaus, das wirklich mit 15 Leuten mal ein Musikvideo für Riot Games gemacht hat, okay, nämlich League of Legends. Und ja, die haben sie dann engagiert für mehr. Okay. Und jetzt ist es irgendwie eine 300 Personen große Firma. Also die sind ordentlich gewachsen mit, cool, Arcane. Und jetzt sollen ja auch noch weitere Serien im LoL-Universum kommen.
Genau, so wäre es wahrscheinlich groß genug, um da noch mehr rauszuhauen. Ne?
Also, definitiv. Ja. Aber man muss halt wirklich auch mit LoL, man braucht überhaupt gar keinen Bezug dazu zu haben, wie bei mir, um diese Serie zu genießen. Ich finde sie nicht so perfekt wie andere. Ja, das Pacing stört mich auch, genau wie Lenny. Ich finde, bei Staffel 2 haben die zu sehr aufs Gaspedal gedrückt. Ein Epilog hätte dem Ganzen gut getan. Am Ende 10, 20 Minuten mehr, um die Figuren wirklich noch so ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben.
Also die sind bei ihrem 40 Minuten Tonus geblieben, so ein bisschen, also nicht wie bei anderen Serien, wo du sagst, okay, normalerweise haben wir 60 Minuten, ah, jetzt gibt es 80 Minuten zum Schluss nochmal, das, was
ja, ich fand. Ja, okay, ja, ich glaube, die letzte Folge hatte 10 Minuten mehr, ja, oder so. Okay, ja. Meine Güte. Ja. Aber es ist schon so, dass die zweite Staffel drückt dermaßen aufs Gaspedal. Das habe ich selten in einer Serie in dem Ausmaß erlebt. Und ich glaube, dass das viele auch feiern, weil es sich wirklich gar nicht auffällt mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten.
Gut, ja, passt in unsere Zeit so ein bisschen, ne?
Ja, definitiv. Mich hat es allerdings auch sehr gestört. Also ja, ich habe das irgendwann in der Mitte der zweiten Staffel gemerkt. Dann so, ach so, und jetzt ist die das und jetzt hat sie sich so schnell dazu umentschieden. Ich will jetzt nicht spoilern. Und jetzt passiert das so schnell zu dem. Und das ging mir dann einiges doch zu schnell, ja, sodass ich da quasi ein bisschen auf der Strecke blieb. Nichtsdestotrotz ist das Meckern auf hohem Niveau. Ich würde dennoch wirklich allen Leuten die Serie da draußen wärmstens ans Herz legen. Ich habe eine sehr tiefe Verbindung zu den Figuren auch einzugehen. Jinx ist mir sehr ans Herz gewachsen, aber auch so kleinere Figuren wie Echo und Heimerdinger, der auch in dieser Staffel viel zu kurz kommt, und Jace und so. Also das sind wirklich wahnsinnig interessante Figuren. Eine sehr toll gemachte Serie. Ich kann aber nur empfehlen, Lennys Kritik dazu zu gucken. Der ist da deutlich mehr ins Detail gegangen.
Ich glaube, das ist so eine Serie, die ich mir tatsächlich dann so für die Weihnachtsferien aufspare. So, und dann die dann durchrushe.
Unbedingt. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Genau. Arcane Staffel 2 auf Netflix. Ein großer Tipp für alle.
Ich bin zu Disney Plus rübergegangen und habe mir zum ersten Mal einen Film von 2016 angeguckt, weil von diesem Film gibt es jetzt einen zweiten Teil im Kino, und ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben Vaiana angeguckt, oder Moana im Englischen. Da musste ich nochmal ins Gedächtnis rufen, weshalb heißt der Film hier anders? Weißt du es noch? Ja,
also es gab eine Pornodarstellerin,
genau, die Moana hieß. Genau, und es gibt eine italienische Doku über die in Deutschland. Und deswegen hat man dann gesagt, don't do that.
Und es gibt auch einen Film, der irgendwie so heißt, ne? Ja. Ist das dieser Dokumentarfilm?
Ja, ich meine, das wäre der so gewesen.
Irgendwie
so.
Es war ja auch ähnlich bei Zootopia, heißt der Film ja im Original, was ja auch natürlich ein Wortspiel ist mit dem Wort Utopia. Ja. Utopia. Und in Europa durfte der Film nicht so heißen, weil es irgendwie schon einen Freizeitpark in Schweden oder so gibt, der so heißt. Und deswegen heißt es hier Zoomania.
Zoomania. Ja. Der schlechtere Titel auf jeden Fall. Ja, das passiert ja ganz oft in der Film mit, ne? Warum ist der Film? Das ist meistens eine rechtliche Sache. Auch hier war es mir verwirrend, weil die Hauptfigur natürlich dann auch umbenannt worden ist, weil ich dachte, ist Moana der Name oder ist das irgendwie was aus dieser Welt? Nein, es ist einfach der Name.
Und sie heißt jetzt Vaiana.
Genau.
Ja. Ja. Übrigens, Fun Fact, wo wir bei dem Thema sind, lass mich das kurz sagen. Ich habe diese Woche Vaiana 2 gesehen, auf den kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich habe den im Originalton gesehen und irgendwann ist mir mittendrin aufgefallen, Moment mal, sie wird ja die ganze Zeit Vaiana genannt und nicht Moana. Aber das heißt ja, dass die auch schon im Originalton müssen, die ja zwei Spuren das dann doppelt auch für den europäischen Markt aufgenommen haben, was ich halt irgendwie auch skurril finde. Den Originalton aber für den europäischen Markt gesondert aufzunehmen. Müssen sie ja eigentlich.
Weird. Alles weird.
Ja.
Also ein riesiger Clusterfuck.
Klärt mich auf, falls es irgendwie anders war.
Oder man setzt sich einfach hin und guckt den Film.
Ja, ja.
Okay. Ich hab ja so ein bisschen, ich glaube, du auch so ein bisschen, sind jetzt nicht die größten Fans von Gesang im Film.
Nee, das kann man
und,
so sagen, ja.
Ich weiß ja, wenn ein Disney-Film kommt, dann wird gesungen und der Film beginnt quasi mit Gesang. Es fängt mit einer Erzählerstimme, die so ein bisschen in die Welt einführt. Ganz schön gemacht, aber sehr klassisch, muss ich auch sagen. So mit so alten Zeichnungen und so ein bisschen. Und dann geht's auch direkt ins Gesang. Ich dachte so, uff, okay, here we go. Und ja, es geht halt um Vaiana, die mal ihren Stamm anführen soll auf einer polynesischen Insel.
Genau.
Und sie sind aber bedroht, weil der Halbgott Maui hat einer Göttin, der Göttin Te Fiti, das Herz geraubt quasi, aber nicht im romantischen Sinne. Und dadurch breitet sich eine Dunkelheit aus und Vajana muss diesen Halbgott finden und ihn dazu bringen, das Herz zurückzubringen. Das hat sie übrigens immer dabei. Und ja, es ist eine sehr klassische Heldinnenreise, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Ja.
Also was finde ich, eine der Sachen, die Vajana so besonders macht und warum der auch bei mir doch einen Platz im Herzen hat, ist halt zum einen die Musik von Lin-Manuel Miranda. Der ist halt eine absolute Hitmaschine, dieser Typ. Also das ist dieser Mann, der halt eigentlich vom Musical kommt, der mit Hamilton und Into the Heights berühmt wurde und dann auch bei Mary Poppins 2 und so weiter mitgearbeitet hat. Und der ist, glaube ich, unter Musical-Fans relativ umstritten. Hamilton ist ja allgemein relativ umstritten unter Musical-Fans. Was sicherlich aber auch an der Popularität des Stückes liegt. Ja. Er macht halt sehr, sehr viel mit Rap und ist sehr bekannt geworden und war ja auch beim Correspondence Dinner mit Barack Obama und Michelle Obama ist er ja auch da aufgetreten. Und der hat halt für Vajana die Songs beigesteuert und dementsprechend wird halt auch sehr viel gerappt. Und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, dieser Halbgott Maui wird halt gesprochen von Dwayne The Rock Johnson.
Und er singt auch.
Und rappt auch.
Und rappt auch. Und es ist gar nicht so verkehrt.
Überhaupt nicht.
Also überhaupt nicht. Denkst du auch, das ist so, ach, dieser Mann, was kann er denn eigentlich nicht?
Ja.
Schauspieler. Nee, also er ist ja jetzt nicht der quasi nicht so der Alleskönner, aber ich denke so, okay, jetzt kann er auch noch singen. Nicht schlecht. Hätte ich es nicht erwartet von einem ehemaligen Wrestler, dass er jetzt da noch ein Talent hat. War gar nicht verkehrt. Er macht, glaube ich, hat auch für mich auch den größten Ohrwurm im ganzen Film gemacht.
You're welcome.
You're welcome. Mhm. Danach die Songs fand ich jetzt nicht so eingängig wie bei diversen anderen Disney-Klassikern. Under the Sea zum Beispiel, wenn wir mal bei mehr Thema von Ariel zum Beispiel bleiben.
Ich mag halt den Soundtrack von Vajana sehr und fand das sehr, fand's doch sehr eingängig. Das sind für mich richtige Ohrwürmer und ich lieb einfach den Flair von Vajana. Also das ist für mich irgendwie einfach Feel-Good-Feeling. Ich mag den gesamten Look. Das sieht für mich so atemberaubend schön aus. Ich krieg immer Bock aufs Meer, wenn ich das sehe.
Ja, auf jeden Fall.
Polynesien ist auch so eine Kultur, die ich gerne besser mal kennenlernen würde. Mhm. Hawaii, Samoa und so weiter. Das ist, ich finde, da sind auch echte Ohrwürmer dabei. Vajana ist eine sympathische, liebenswürdige Figur.
Ja.
Das Hühnchen fand ich stellenweise ganz witzig.
Ich habe mich gefragt, warum sie das Schweinchen nicht mitnehmen.
Ja.
Weil ich dachte, beide kommen dann mit so.
Dann musst du Vajana 2
kommen. Ah, okay. Ich wusste, dass das Schweinchen wiederkommt.
Ja.
Ja.
Aber das ist halt für mich einfach so ein Feel-Good-Film. Mhm. Für mich so ein, ich glaube, ich finde den auch besser als du, glaube ich. Kriege ich gerade so langsam das Gefühl, weil ich kann den weiterempfehlen. Ich mag den.
Ich kann definitiv verstehen, weshalb man den mag. Ich fand auch die Animation ziemlich cool, auch von den Figuren. Und das war's halt, du kommst dann, wie du schon gesagt hast, ne, richtig Bock auf, oh, jetzt Strand und sowas. Das sah richtig gut aus. Ja, wie gesagt, ich dachte so, der traut sich von der Story so ein bisschen was anders zu machen als so das Klassische, wir reisen jetzt dahin und auch so am Anfang dieses, die rebellische Tochter des Häuptlings, so, nee, wir machen das nicht so, doch, ich mach das so und setzt sich natürlich über ihn weg. Das ist also alles sehr klassisch Disney, aber hey, es ist ja auch eigentlich für jüngere ZuschauerInnen gemacht.
Definitiv.
Und es ist ein Familienfilm und deswegen ist das schon alles ganz gut. Also sie haben ja auch bewusst, ich habe noch nachgelesen, sind bewusst von der Wespentaille der klassischen Disney-Prinzessin weggegangen und sie mehr als Identifikationsfigur aufgebaut. Das finde ich eigentlich ziemlich gut insgesamt.
Ja. Ich habe diese Woche dann Vajana 2 gesehen und hatte so einen ganz bezeichnenden Moment, als ich aus dem Kino rauskam. Da ist nämlich eine Situation hat sich ergeben, bei der ich mir genau dachte, das steht sinnbildlich für das, was Vajana eigentlich auch ist und ne, das, was man auch immer bedenken sollte, wenn halt ich als 35 Jahre alter Mann diesen Film bewerte oder bespreche. Ich kam aus dem Kino raus und da war, also ich musste da noch, habe mich da noch kurz hingestellt und irgendwas am Handy gemacht. Und dann kam eine Frau mit ihrem Kind vorbei und ich glaube, das war so eine Tochter, die so 3-4 Jahre alt war oder so. Und das Kind hat halt vor dem Kino an dem Eingang lief halt, ist ein großer Bildschirm und da lief halt der Trailer zu Vajana 2 gerade. Und das Kind war halt so völlig aus dem Häuschen. Die Mutter hat auch so gesagt, ja, guck mal, es ist Vajana. Und das Kind hatte so wirklich so komplett Magie, also das war so richtig Filmmagie in dem Moment. Und ich dachte mir, ja, guck mal.
Ja, genau.
Das ist genau das, ja, ist genau. Es halt.
Da darf es ja auch nicht zu komplex werden dann.
Absolut, also, ne? Absolut, ja. Und dennoch würde ich halt mich jetzt auch hier hinstellen und sagen, okay, lass uns über Vajana 2 sprechen.
Ja, lass uns
wirklich. Lass uns über Vajana 2 sprechen. Erstmal, willst du dich alt fühlen? Okay, jetzt wird es ein bisschen unordentlich, ein bisschen chaotisch. Aber willst du dich mal richtig alt fühlen?
Ja, bitte, ja.
Eine Sprecherin in diesem Film, die eine ganz junge Figur spricht, heißt im echten Leben mit Vornamen Khaleesi. Und wir beide, oh, ja. Also wir sind jetzt in einem Alter, in dem wir wirklich Filme bekommen, in denen Leute nach Game of Thrones benannt werden. Gott. Die heißt mit Vornamen Khaleesi und ich wette, dass die Eltern nicht irgendwie Buchleser waren und die nach dem.
Und oh, ja.
Ja. Also so weit ist es jetzt ja. schon gekommen. Ja, also diesmal, es geht natürlich wieder um Vaiana und diesmal reist sie mit Maui und einigen anderen von der Insel, um eine mystische Insel zu finden und andere Völker zu kontaktieren, weil ihr Stamm denkt, dass sie alleine im Ozean wären und Vaiana möchte beweisen, dass es eine weite, große Welt da draußen gibt mit vielen anderen Menschen und ja, das ist die Geschichte dieses zweiten Teils, der für mich vor allem eine Kopie des ersten ist. Also man kriegt wirklich more of the same, wie man so schön sagt. Mhm. Und das sowohl im Guten, nur leider auch wie im Schlechten. Also gerade was das Gute angeht, er ist auf jeden Fall unterhaltsam, sieht natürlich mal wieder Vaiana-mäßig gut aus.
Sieht der besser aus? Ist der anders vom
Ich habe halt Vaiana 1 2016 gesehen, ja. deswegen kann ich das schwer sagen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich sehr ähneln vom Look. Okay.
Ja.
Aber das ist halt, also die Gags zünden auch. Ich hatte wirklich meinen Spaß mit dem Film. Da ist keine Minute irgendwie zu lang. Und das ist, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den direkt nach Robert Eggers Nosferatu gesehen. Und das war wirklich das Kontrastprogramm schlechthin.
Das glaube ich.
Ja, aber trotzdem, also der Film war unterhaltsam. Von daher, für dieses kleine Kind, das sich so auf Vaiana 2 gefreut hat vor dem Kino, ich glaube, dieses Kind wird sich auch wieder über diesen zweiten Teil freuen.
Das glaube ich auch.
Und jetzt kommen die Abers.
Jetzt kommen die Abers.
Und es gibt so einige.
Bin ich gespannt.
Fangen wir mal damit an. Ich hatte das Gefühl, Vaiana ist jetzt das nächste Puzzlestück in der großen MCU-isierung des gesamten Disney-Produktkatalogs. Disney geht jetzt gefühlt überall mit dem Gedanken dran, woraus man ein Franchise machen könnte. Also selbst jetzt vor Kinderfilmen wird nicht mal Halt gemacht. Was ich damit meine, ist Folgendes. In Vaiana 2 wird mal wieder eine Storyline im Film aufgemacht, aber nicht zugemacht. Stattdessen schiebt man das Ganze in die Post-Credit-Scene, damit man daraus einen dritten Teil ankündigen kann, der dann sich um diese Storyline kümmert. Beziehungsweise, ich habe sogar mitbekommen, daraus soll eine Serie gemacht werden.
Ja, bietet sich ja doch irgendwie wieder mal an.
Ja, natürlich. Ja.
Oh, ich finde das bei diesen MCU-Filmen bis zum gewissen Grad finde ich das okay.
Ja.
Aber ich finde das bei Kinderfilmen irgendwie schon mies. Also wenn ich das, glaube ich, als Kind so gesehen hätte und das, glaube ich, hätte mich mit einem sehr leeren Gefühl zurückgelassen. So von wegen, wir wissen, wie es weitergeht. Ja, wie lange muss ich denn jetzt warten?
Ja.
Ja, 2 Jahre auf den nächsten Film oder sowas. Und als Kind, ist ja eine Ewigkeit.
Ich saß da und dachte mir, das ist ein unfertiger Film. Also was soll, also ich fühle mich komplett, also nicht komplett verarscht, aber ich dachte mir, Leute, also müsst ihr so offensichtlich an den Zitzen der Cash-Cow melken, so muss das sein. Ich fühle mich gerade eklig, dass ich das Wort Zitzen verwende. Das ist irgendwie so ein ekelhaftes Wort.
Das ist was Natürliches.
Ja, aber also muss das so offensichtlich und so plakativ und so platt sein, so plump. Das Problem ist aber, damit hätte ich noch irgendwie leben können, aber die Schwächen des Films gehen meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen weiter, auch zum Beispiel, was das Erzählerische angeht. Ich finde, du hast es bei Teil 1 schon kritisiert eben, ich finde, bei Teil 2 ist das sogar noch massiver, wie wenig sich Disney eigentlich in seinen Erzählungen aktuell mittlerweile traut. Also, jegliche, auch nur ansatzweise echte Veränderungen für die Figuren werden im Film so instant rückgängig gemacht. Instant. Sobald irgendwie auch nur was ansatzweise Schlimmes passiert mit den Figuren, wird das sofort rückgängig gemacht. Also stell dir mal vor, du hättest König der Löwen gesehen damals, Mufasa wäre gestorben und dann wäre er eine Minute später so um die Ecke spazieren und hat gesagt, tja Simba, gut, dass Löwen Katzen sind und 7 Leben haben.
Just a scratch.
Ja, eben.
Und
am Ende dreht sich die Handlung dann komplett im Kreis. Und du bist kein Stück weiter, als du es irgendwie anfangs warst. Du hast ein Abenteuer mehr erlebt, aber die Figur hat nichts so viel dazugelernt.
Also es fehlt so das Drama, sowas, so alte Disney-Filme, die dich so ein bisschen traumatisiert haben, wo Don Bluth so manchmal so ein bisschen drüber gegangen ist.
Ja.
Aber Disney auch immer so hart dran war an so Umore, das ist schon so Nightmare-Fuel teilweise.
Also Kapp und Kappa hat mich komplett fertig gemacht.
Oder wenn es halt um die Szene aus Dumbo geht, mit den rosa Elefanten und sowas.
Absolut.
Also im ersten Teil finde ich auch so, der emotionalste Moment passiert relativ am Anfang. Da verstirbt eine Figur und das ist quasi Auslöser der ganzen Geschichte, die dann auch drauf passiert.
Ja.
Und danach passiert nicht mehr viel. Also da habe ich keine Angst um die Figuren. Klar, wir weiterhin im Hinterkopf behalten Kinderfilm.
Ja.
Aber so die alten Disney-Filme, die waren ja schon ein bisschen härter.
Ja, auf jeden Fall.
Also in der deutlich. Gangart.
Ja. Definitiv. Und ja, das finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass sich hier das Team irgendwie nicht so viel getraut hat. Mhm. Und aber es geht ja sogar noch weiter mit meiner Negativkritik zu Vaiana 2. Auch die Songs sind schwächer. Also ich finde, Vaiana 1 hatte ein paar echte Ohrwurmgranaten, so Ohrwurmgaranten, das war eigentlich das Wort, was ich sagen wollte. Echte Ohrwurmgaranten, wie zum Beispiel You're Welcome, das ist natürlich das bekannteste Lied.
Ja.
Aber man muss dazu sagen, Lin-Manuel Miranda hat hier nicht mitgearbeitet in diesem zweiten Teil. Und ich wusste das während des Films nicht. Und ich dachte mir permanent, irgendwie klingt das nach Vaiana, hat aber lange nicht dasselbe Ohrwurmpotenzial und die Songs sind einfach schlechter. Und dann saß ich in den Credits da, hab Lin-Manuel Mirandas Namen gesucht und hab danach auch noch mit Lenny und Xenia gesprochen. Die haben gesagt, hey, der hat an dem Film nicht mitgearbeitet und ich wusste das nicht. Und das hat dann im Nachhinein so viel Sinn für mich ergeben, weil die Songs wirklich ein einziges Downgrade sind. Und das finde ich sehr schade.
Also man hat quasi so einen schlechteren Klon vom ersten Teil gemacht und da sind leider ein paar Fehler passiert.
Ja.
Also man hat nicht alles übernehmen können von der Qualität.
Und Disney macht wieder Disney-Dinge. Mhm. Es tut mir leid, also weil es beim MCU so wunderbar funktioniert hat, muss man wirklich nicht aus allem irgendwie Content, also das wie Content behandeln. Ich weiß, Disney Plus muss irgendwie gefüllt werden mit aller Gewalt und es wird wirklich Content herausgepresst. Ohne da auf die Qualität zu achten, habe ich manchmal das Gefühl, oder Sachen zu schnell irgendwie durchzuwinken. Ich finde das wahnsinnig schade, weil ich finde schon, dass Vaiana 2 sehenswert ist. Also es ist schon irgendwie ein Abenteuer, das Spaß machen kann. Mhm. Vor allem, wenn man den ersten mag, kriegt man hier halt mehr vom selben Alten. Aber dass man bessere Sequels machen kann, das geht auch bei Disney. Also Alles steht Kopf 2 zum Beispiel war ein gutes Positivbeispiel dieses Jahr. Vaiana 2 hat so ein bisschen was von, erinnerst du dich an diese Zeit in den 90s, als so König der Löwen 2 und ach, Aladdin 2 und direkt auf VHS rauskam.
Ja.
Die Filme waren
okay. Für Fans im kindlichen Alter feierst du das ab.
Genau, da hast du mal König der Löwen geguckt und danach König der Löwen 2.
Hast aber auch Sachen hingenommen. Kennst du Bernard und Bianca?
Ja, kenne ich.
Kennst du auch den zweiten Teil?
Nee,
Im Känguruland?
Nein.
Das ist in Australien. Und ich hatte das nur auf Kassette. Das heißt, die haben einfach den Film, ich glaube, auch ohne Erzähler, einfach nur die Tonspur auf Kassette.
Ja.
Das hat gereicht damals. Und du fandest es geil, rauf und runter gehört.
Ja.
Ja. Also, ich find's ein bisschen traurig. Ganz oft, wir reden ja über Kinosterben ganz oft und dann kommen die Leute halt immer mit dem Argument, ja, die Preise ist auch zu teuer und unser eins, wir leisten uns das, ins Kino zu gehen, alle Abos zu haben von den Streaming-Sachen.
Ja.
Aber bei Kinderfilmen, sag mal, du hast Kinder, dann, die wollen den Film sehen und jetzt hast du halt gesagt, die teasen halt direkt den nächsten Film an und eine Serie. Das heißt, du musst dann ins Kino mit denen gehen, du musst Disney Plus.
Ja.
Am besten guckst du die Filme nochmal und sowas. Also das ist schon
vor allem, heftig. Wenn du auch ins Kino gehst, stell dir vor, du hast zwei Kids in dem Alter und bist irgendwie Vater, Mutter, zwei Kinder und willst aber natürlich auch noch gehen. Popcorn und Cola und das ist gut und gerne mal irgendwie sind da, ich müsste das gerade im Kopf rechnen, aber sind gut und gerne mal irgendwie so 80 Euro weg.
Ja, locker.
Also das ist halt, muss vielleicht noch irgendwie Parkgebühren bezahlen, was auch immer. Also das ist natürlich eine große, das ist auch eine große Hürde und dann sollte Vaiana 2, könnte der Film halt auch besser sein, weil ich glaube nicht, dass die Erwachsenen dann da auch sitzen und denken, boah krass, das ist so gut wie Vaiana 1, auf gar keinen Fall.
Mhm.
Also gerade bei den Songs merkt man es, finde ich, schon also deutlich.
Und du kannst Merchandise nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Also.
Ne? Also ich weiß auch zum Beispiel nicht so ganz, was ich vom kommenden Mufasa-Film halten soll. Also immerhin ist es mal irgendwie eine neue Geschichte und die machen ja aus Vaiana auch schon wieder eine Live-Action-Verfilmung.
Ja?
Das ist ja jetzt der nächste Tropfen auf dem heißen Stein.
Ist der mit Dwayne Rock
Johnson? Ja, die dann? Ist
ja,
mit Dwayne
Rock Johnson. Ja, klar, natürlich nimmt er das mit, ja.
Der spielt Maui und ich frage mich halt, also Leute, ihr habt okay, ich kann es bei König der Löwen so ein bisschen nachvollziehen. Der Film ist ja von 94 oder so. Sodass ihr halt jetzt 20 Jahre später oder halt eine Live-Action-Verfilmung draus gemacht habt. Gut drauf geschissen. Aber jetzt, also Vaiana 1 ist von 2016.
30 Jahre.
Oh 30. Gott, ich bin alt, sorry. wann kam König der Löwen raus?
94.
Nee, ich meine das Remake.
Ach so, das Live-Action-Remake 2 Jahre?
Ja, okay, gut, aber dann lass es 25 knapp, Jahre oder sowas sein. Ich kann nicht rechnen, ich will gerade auch nicht rechnen. Ich weigere mich zu rechnen für
zu das, lange.
Aber ich glaube, es sind 25 Jahre. Und dann ist halt jetzt, das ist, guck mal, es ist 8 Jahre alt. Und jetzt wird schon ein Live-Action-Remake davon gemacht.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also das kann ich, also Leute sagen, boah, du bist so ein Boomer, aber was, an welchem Punkt sind wir?
Also warum machst du dann einen Animationsfilm überhaupt?
Ja.
Wenn du dann eh ein Live-Action draus machen kannst. Aber wenn du nichts Neues erzählst, ja boring. Klar, bei König der Löwen kannst du sagen, okay, wir holen das in die Jetztzeit oder sowas. Ja. Keine Ahnung, ich habe mir das Remake tatsächlich nicht angeguckt.
Ja.
Aber du musst ja irgendwas Neues präsentieren. Also ich finde, das rechtfertigt ja überhaupt nicht so. Ah geil, jetzt könnt ihr Dwayne Rock Johnson nicht nur hören, jetzt könnt ihr noch sehen.
Ja.
So, ich glaube, das nimmt ihm doch ganz noch so ein bisschen den Flair auf.
Ja. Und wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, ne? Ich meine, der ist jetzt schon ein paar Monate alt, aber hast du mal den Snow White Trailer gesehen?
Ja, es gibt, ich glaube, sogar zwei Trailer zu dem Schneewittchen Live-Action-Ding.
Mhm.
Greta Gerwig schreibt das Drehbuch.
Ja.
Oder hat es geschrieben. Ja, und ich weiß auch, was du hinaus willst. Es ist ja ein Live-Action-Ding, aber hat natürlich super viel CGI. Vor allem bei den sieben Zwergen.
Absolut, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe, das ist natürlich eine einzige Kontroverse. Hier Peter Dinklage, Game of Thrones, Tyrion Lannister, für alle, die mit dem Namen Peter Dinklage nichts anfangen können, der hat sich ja auch schon als kleinwüchsiger Darsteller dazu geäußert, so als er gehört hat, dass die halt Schneewittchen wieder irgendwie als Live-Action-Remake, da hat er auch gesagt, so Leute, also sind wir wirklich jetzt an dem Punkt, dass man irgendwie sieben Zwerge castet und dann irgendwie kleinwüchsige Darsteller sucht, die dann Leute wie Happy, also irgendwelche Zwerge spielen, das war so ungefähr, erinnere ich mich daran, dass das Interview war. Jetzt hat Disney das versucht so zu lösen, dass sie die Zwerge einfach komplett animiert haben. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen habe ich relativ wenig Ahnung von der Kontroverse. Ich habe, ich kenne jetzt persönlich auch niemanden, der oder die irgendwie kleinwüchsig ist. Und sehe zum einen natürlich auch eine verpasste Chance, kleinwüchsigen Darstellern eine große Rolle in einem Disney-Film anzubieten und diese Jobmöglichkeit. Natürlich verstehe ich aber auch, dass man diese ungünstigen Stereotype vermeiden kann. Ich kann aber eine Sache auf jeden Fall sagen, nämlich, dass diese animierten Zwerge in diesem Trailer furchtbar aussehen.
Die sind halt.
Furchtbar.
Die sind ja angelehnt an das Original, also an die gezeichneten sieben Zwerge aus dem Film von 1937. Kannst du ja auch gerne nachrechnen. Fast 100 Jahre, 90 Jahre
ungefähr. Ja,
fast
über 90 Jahre.
Nee.
Unter 90 Jahre.
alt, sehr alt. War mein erster Kinofilm. Nein, nicht 37, sondern irgendwann in den 90s Wiederaufführung tatsächlich.
87 Jahre sind es,
ja. Und daran sind die halt angelehnt, an diese klassischen Disney-Sieben-Zwerge, die ja auch über die Jahre in Merchandise, und die laufen, glaube ich, auch in den ganzen Disney-Parks rum und sowas. Also die kennt man.
Das
und die hat man jetzt, ich sag jetzt mal, ikonische Figuren quasi.
Das war der erste große Disney-Zeichentrickfilm überhaupt.
Ja. Und ja, absolute Legende. Und es gibt ja davon auch von der Story, die Story wurde mehrfach erzählt und Disney hat ja auch selber diverse Spin-Offs quasi drumherum erzählt noch.
Ja.
Und jetzt sind die halt genauso, aber aus dem Rechner, nicht mehr von Hand gezeichnet.
Ey, die sehen so, das ist wirklich, das ist Nightmare-Fuel. Die sehen so schlimm aus.
Ja, man sah erst nur ihre Silhouetten, wie sie da von ihrer Mine quasi nach Hause gehen, so ganz klassisch. Und dann kommen sie wirklich und es ist so weird.
Es ist mega weird.
Es ist Uncanny Valley.
Ja.
Also, aber auch nicht so ganz, weil sie sind ja schon nicht menschlich sehr. Es ist super komisch. Also ich finde, das sieht alles sehr komisch aus in dem Trailer.
Absolut. Und dann spielt Rachel Zegler die Snow White, was ja für viele auch schon ein Politikum ist, aber noch viel schlimmer. Ich finde, was richtig schlimm ist an diesem Trailer und was ich wirklich absolut nicht nachvollziehen kann, Gal Gadot als böse Hexe. Und das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, weil ich habe. Also, wer Tod auf dem Nil gesehen hat, wer Wonder Woman oder Wonder Woman 1984 gesehen hat, wie kriegt Gal Gadot noch Rollen? Ich frage mich das wirklich. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich habe keine Ahnung, wie sie als Mensch so ist. Aber das ist, also ich verstehe das nicht, wieso sie gerade diese Rolle kriegt.
Ich frage mich gerade bei dieser Rolle, weil, also sie spielt ja die böse Hexe.
Ja.
Und eigentlich spielt sie ja mehr so, ich habe jetzt Tod auf dem Nil nicht gesehen, aber als Wonder Woman zum Beispiel, die hat ja schon so eine gewisse, sie hat so eine positive Aura so ein bisschen. Das kann man kann ich definitiv sagen. Aber hier die böse Hexe, ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht so gepasst.
Ja.
Fand ich so im Trailer zumindest. Ja, Angelina Jolie hat die böse Hexe auch mal gespielt, quasi.
Ja.
Aber die hatte ein bisschen mehr schauspielisches Feingefühl gehabt, um da ein bisschen was reinzulegen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, nur vom Trailer auszuwerten, jetzt nicht so viel Ich weiß nicht, es wirkt alles sehr, der ganze Trailer so ein bisschen auch flach und irgendwie so, ich weiß nicht, da fehlt irgendwie so ein bisschen Stimmung, so ein bisschen Atmosphäre fehlte.
Also ich sag, vielleicht ist nicht die Frage, wie man das Ganze umsetzt, sondern ob man das Ganze umsetzen sollte. Und da sitze ich halt, ich brauche jetzt auch nicht eine tausendste Snow White-Verfilmung. Ja. Das Problem ist aber halt auch, und das ist halt der Moment, in dem ich halt hier sitze und einfach einsehen muss, dass ich auch keine Ahnung habe. Diese Sachen machen ja achtstellige.
Ja.
Nee, sorry, warte mal.
Heute ist der Zahlentag.
Heute ist der Zahlentag.
Ja?
Doch, nee, es 8, war.
6,
es ist,
600.000er.
Wie viel hat eine Milliarde? 10 Stellen. Ne, 9 Nullen und eine 1, ja.
Ja.
Also die machen ja zehnstellige Summen, diese Filme.
Ja. Ja.
Und dann muss man halt auch sagen, ja, natürlich macht Disney das.
Klar.
Und,
Da wird ja noch mehr kommen. Da wird ja noch viel mehr kommen. Und es ist ja auch schon sehr viel da tatsächlich. Und es ist immer kontrovers gefühlt. Und trotzdem funktioniert es irgendwie. Es ist so ein Leben in Extremen.
Ja.
So die einen Leute, die beschweren sich über Political Correctness. Dann gibt es Leute wie uns, die beschweren sich, dass es überhaupt stattfinden muss, weil es gibt die Geschichte schon gut umgesetzt irgendwie.
Perfekt umgesetzt.
Ja. Und dann gibt es halt die andere Seite, die ist total fein. Und alle rennen ins Kino und gucken das.
Ja.
Also keine Ahnung. Jetzt kommt der pädagogische Rat, sollte man nicht sagen, zeigst du nicht deinen Kindern einfach den Film von 1937?
Es ist halt die Marke Disney, modern, die halt doch immer noch funktioniert,
das
und das merkt man. Das ist halt auch so ein Familiending, da geht man halt einfach rein. Und ich möchte nur auch nochmal das Beispiel bringen, Beauty and the Beast mit Emma Watson, der Film. Das ist wirklich, also da hört es auch bei mir komplett auf. Ich finde, das ist wirklich ein, meiner persönlichen Meinung nach, ein sehr, sehr schlecht umgesetzter Film, den ich persönlich unheimlich langweilig fand. Das Ding hat 1,2 Milliarden Euro Dollar gemacht. Also das sind Summen, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, und da kann man halt auch verstehen, warum das gemacht wird.
Ja.
Aber ich werde halt trotzdem nicht müde, hier zu sitzen und da wie so ein Boomer weiter so, ne, von oben von meinem Logenplatz aus irgendwie runter zu meckern. Warum? Aber
Disney.
Ja, es ist, ich versuche da, ich gebe dem auch immer wieder eine Chance und gehe rein. Ich werde auch Snow White sehen, aber es ist jedes Mal, kommt mit demselben.
Wenn es Gedanken so einen Kniff hätte, irgendwie so von wegen, hey, Schneewittchen neu interpretiert.
Ja, also
komplett. Also wir haben die Geschichte mal genommen und ein bisschen umgedreht. Es gibt für die ganzen Märchen ja sowieso, Disney ist ja auch nur eine Interpretation des Originalstoffs.
Passiert ja aber auch. Also es kommt ja raus mit Malignant und Wicked und so weiter. Es gibt ja diesen Kniff und wir erzählen das Ganze mal aus einer anderen Perspektive oder drehen das irgendwie um. Und und das dann bin ich auch da, Feuer und Flamme für, und sage, Leute, dem will ich eine Chance geben. Aber
ja. Aber 1:1 Remake ist, glaube ich, so das.
Aber
hat schon mal Psycho nicht funktioniert.
Wir dürfen jetzt auch einen Trailer nicht überstilisieren.
Ja, genau.
Sonic sah in seinem ersten Trailer auch katastrophal aus. Vielleicht ändern die Zwerge noch, vor allem jetzt nach der Resonanz.
Ja.
Ich glaube, da kann man keine zwei Meinungen drüber haben. Wer diese Zwerge gesehen hat, der kann wirklich die mindestens ein paar Nächte nicht mehr gut schlafen.
Wir bleiben aber im Animationsbereich, beziehungsweise so auch im Real.
Hybrid, so halb.
Hybrid.
Ja.
Ein anderer Film hat ebenfalls mit seinem ersten Trailer nicht gerade für Furore gesorgt und hat jetzt einen zweiten Trailer auch rausgebracht, und zwar der Minecraft-Film.
Ja, auch eine Spieleverfilmung.
Ja, und der heißt ja auch der Ein-Minecraft-Film.
Mhm.
Startet erst im April 2025, und Hauptrolle ist ja Jack Black, und Jason Momoa spielt auch mit.
Ja.
Und hast du Minecraft gespielt?
Ja, nicht viel.
Ich auch
ganz
ein
kurz.
Bisschen.
Ja.
Ich habe ein bisschen gespielt. Gerade als es so neu war, habe ich gespielt. Und dann ein paar Jahre später, so während Corona, habe ich, glaube ich, mal ein bisschen auch Multiplayer-mäßig hier so ein bisschen gespielt.
Wir sind zu alt. Also ich habe auch einige Wochen mit Freunden gespielt, aber es ist ein fantastisches Spiel. Ich mag das sehr. Es macht tierisch Bock. Es ist wirklich rundum toll. Und jetzt kommt halt dieser Film raus.
Ja, Jack Black ist Steve.
Ja, ja, Jack Black ist Steve, was ja auch schon zu sehr, sehr viel Gegenwind geführt hat. Ich muss sagen, jetzt in diesem zweiten Trailer, ich fand den Anfang schon ganz witzig. Als er sagt, as a kid, I yearned for the mines.
Ja.
So ein Kind, das unbedingt in den Minen arbeiten will.
Das ist witzig. Ich fand den zweiten Trailer auch wesentlich besser als den ersten. Ich wüsste gern, wie die Die Hard Minecraft Gemeinde darauf reagiert, wie die den jetzt findet. Ich fand das
so
schon
positiv,
ganz witzig.
Ja.
Also es geht ja darum, dass Jack Black hat, ne, Steve, wie du schon gesagt hast, liebt das Minen. Das gibt's ein deutsches Wort dafür?
In der Mine
Minieren,
zu arbeiten.
Minieren.
In der Mine zu arbeiten.
In der Mine, liebt es, in der Mine zu arbeiten. Läuft auch als Kind mit einer Spitzhacke rum, und zwar relativ zügig. So, okay. Und kommt dann dahin als Erwachsener, buddelt und kommt in diese Parallelwelt, in diese Minecraft-Welt, und merkt halt, klar, hier gibt es ja die ganzen Steine, so Redstones gibt es so, und alles, was man sich vorstellen kann, kann man bauen, solange es irgendwie eckig ist. Und natürlich auch, was mit Minecraft kommt, sind Creeper und sonstige Sachen. Und Jason Momoa kommt auch noch drin vor.
Ja.
Und dann müssen da halt Abenteuer in der Welt von Minecraft bestanden
werden. Hat natürlich so sehr krasse Jumanji-Vibes. Ja, und auch genau. Als Jumanji rauskam, da saßen wir auch hier und haben gesagt, sag mal, muss das umgesetzt werden? Und der Film, das Jumanji-Remake, ist tatsächlich irgendwo so ganz okay, finde ich persönlich. Ich habe es auch wirklich nicht gebraucht, aber wir klingen halt wirklich wie Boomer, die sich
immer darüber beschweren. Aber denk dran, für jedes Live-Action-Remake musste ein wurde ein Projekt, was Neues, nicht finanziert.
Ja, das war ja auch, als war es Emoji der Film, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, der den Popeye-Film zugrunde gerichtet hat. So das Budget von Popeye wurde umgeschichtet und dann in den, war es Emoji der Film, ich bin mir nicht sicher, aber wirklich in irgendeinen der ganz, ganz schlimmen Animationsfilme gesteckt. Das ist schon definitiv so.
Wobei Popeye ja tatsächlich eins dieser, ist es von Disney, oder?
Das,
aber wem gehört? Nee, gehört nicht Disney. Aber es gab halt diesen Musical-Film mit Robin Williams.
Ja.
Aus den, wann ist der?
Frag mich nicht, das weiß ich auch nicht.
Uralt gefühlt.
Ja.
Wir können eh nicht rechnen, deswegen ist es egal.
Das
aber das war ja auch so quasi so ein Live-Action-Remake von Popeye, der ja eigentlich eine Zeichentrickfigur ist.
Ja.
Und dann wäre es ja nochmal ein Remake gewesen.
Ich war am Set auf Malta oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo genau das war. Ja, von dem Popeye-Film. Ich war da. Aber hier, von wem war denn nochmal der Animationsfilm? Von Tartakovsky, genau.
Ah.
Auf jeden Fall, der Trailer hat mich persönlich nicht überzeugt von Minecraft, weil ich fand, dass schon im Trailer so ein paar Gags sind, wie mit dem Enderpearl, den ich persönlich lame fand, der so für mich gar nicht gezündet hat. Und ich dachte mir, wenn schon der Gag im Trailer nicht zündet, dann wird es schwierig. Aber eigentlich gucke ich auch ungern Trailer, weil ich mich da nicht irgendwie, es ist so oft, diese Trailer werden nie von den jeweiligen Leuten gemacht, immer von irgendwelchen Trailerfirmen, die das immer auf ihrer, auch in dem Trailer stecken wieder so viele Trailer-Klischees drin. Von daher ist es so, was für ein Trailer hat wirklich für mich gar keine Aussage.
Das stimmt, ja. Also selbst, ne, wie bei Sonic, es sagt halt auch nichts über die Animation am Ende aus.
Ja.
Es gibt so ein ganz kurzen Einblick in die Welt und so einen ganz kleinen Clou. Also ich erwarte tatsächlich auch von einem Minecraft-Film jetzt nichts wirklich Weltbewegendes.
Ja. Man sieht, dass so ein paar Anspielungen, also viele Anspielungen aus dem Spiel da auch in den Film geschafft werden und ich glaube, die werden das auch noch ordentlich ausreizen.
Es könnte zu viel sein tatsächlich. Also jeden Gag so Minecraft-mäßig, das ist ein Stein.
Ja.
Also auch dieser Hühnchen-Gag drin, so Lava aufs Hühnchen gibt, ne? Also diese ganzen Rezepte quasi.
Ja.
Puh. Weil wenn die Leute, die Minecraft spielen, den Film gucken, dann wissen die, dass das ist. Dann ist das ja auch nicht mehr so witzig. So, jetzt ist es irgendwie, es ist ja trotzdem animiert, aber Jack Black steht daneben und das, was du in dem Spiel die ganze Zeit gemacht hast, macht er jetzt da. Also keine Ahnung, ob das zündet.
Mal gucken, mal abwarten. Genau. Es sollte allerdings ursprünglich mal Rob McElhenney machen. Das ist der It's Always Sunny in Philadelphia erfunden hat, der es geschaffen hat. Der war mal in dem Projekt involviert und sollte da Regie führen und wurde mittlerweile, hat sich von dem Projekt distanziert. Und mal abwarten.
Hätte Danny DeVito Steve spielen können.
Das wäre das hätte ich gern gesehen. Ich finde wir brauchen mehr Danny DeVito.
Was macht der gerade?
Ja, also er dreht It's Always Sunny in Philadelphia.
Die ganze Zeit dreht er nur das.
Also der macht vor allem das. Der hat aber auch in den letzten Jahren in Dumbo mal mitgespielt.
Ach.
Und
wo wir beim Thema
Tim Burtons Dumbo. Klar muss er da auch wieder in der Tim Burton-Produktion dabei sein. Ansonsten, ich guck mal gerade. Ich google mal seinen Namen und schau mal, was so die letzten Projekte
sind. Sollte nicht Twins 2 kommen mit Arnold Schwarzenegger?
Ja, da wird irgendwie schon seit Ewigkeiten dran gearbeitet. War es nicht hier Drillinge, sollten das nicht Drillinge sein?
Es war ja auch schon mal angedacht mit Eddie Murphy, glaube ich, dann als Dritten.
Ja, stimmt, in Beetlejuice hat der mitgespielt. Stimmt, ich erinnere mich. Und er hat auch in den letzten Jahren in, wie hieß der Film? Lass mich mal gerade ganz kurz überlegen, ich muss gerade tief in meinen Kopf gehen. Ja, ich hab's gerade auch noch mal gegoogelt. Also da war in Pool Man hat der mitgespielt und ich kenne den Film ehrlich gesagt nicht. Aber das Schauspieldebüt von das Regiedebüt von Chris Pine, spannend, dass ich den nicht kenne. Vielleicht muss ich den nachholen. Können ja Leute auf YouTube oder auf den Podcast-Plattformen mal kommentieren, wie gut Pool Man mit Danny DeVito ist. Ja, ich habe aber tatsächlich, also diesmal auch für den Podcast habe ich mal ein paar mehr Trailer geguckt, weil eigentlich bin ich wirklich so ein Typ, der sich gezielt extra absichtlich Trailer nicht anguckt. Also ich verfolge Filme natürlich auch durch den Job und weil ich Bock drauf habe. Aber oft gucke ich gezielt Trailer nicht, weil ich mir einfach nicht irgendwie
Manche spoilert ja auch was weg. Also zum Beispiel, wir haben ja Nosferatu gesehen am Anfang der Woche. Da kommt erst nächstes Jahr heraus. Deswegen sprechen wir auch erst 2025 drüber.
Ja.
Aber da war ja die Gefahr auch, dass einfach die Figur Nosferatu einfach schon im Trailer so face-to-face ist. Es war, ich habe ihn trotzdem geguckt. Er lief ja auch im Fantasy-Filmfest einfach die ganze Zeit.
Ja.
Wäre man nicht drum rumgekommen. Aber zum Glück war es nicht so. Aber ja, das Risiko besteht halt, dass der Trailer den ganzen Film verrät. Terminator ist das beste Beispiel. Ab Terminator 2 wurde jeder Terminator-Film der Twist da ab da an.
Ja.
Also.
Ja, und ich meine, es ist ja auch so, dass Leute werden überrascht, wie kurz vor knapp manche Filme einfach fertig werden und Serien. Also wie wirklich kurz vor knapp so ein Scheiß einfach fertig wird und man im Trailer oft nicht die finalen Bilder sieht. Oder auch oft einfach zur Hälfte Bilder, die im Film gar nicht erst vorkommen. Das MCU macht Rock das One, ja sehr Rock gerne. One
hat das, wo man ja auch munkelt, das ist halt extra drin gewesen und sowas. Aber
Sachen, die nur für den Trailer gedreht werden und so weiter. Manchmal werden auch wirklich kurz vor Ende im Post-Production-Prozess auch einfach die Handlung komplett umgeschnitten und Sachen komplett anders erzählt.
Ja.
Oder auch selbst, also was ich halt auch sehr funny finde, es gibt von einem meiner ewigen Lieblingsfilme, Cinema Paradiso, den ich wirklich über alles liebe, gibt es auch zwei sehr bezeichnende Fassungen. Die Fassung irgendwie, die in Italien rauskam, die sehr lang ist, die irgendwie 3 Stunden lang ist. Es geht ja um ein kleines Dorf und einen kleinen Jungen, der quasi in einem Kino aufwächst beim Filmvorführer da. Und es ist quasi seine Lebensgeschichte, die sehr eng mit dem ortsansässigen Kino, dem Cinema Paradiso, verbunden war. Und es ist so gleichzeitig auch eine Liebeserklärung an die gesamte Filmwelt und deswegen auch so ein Kritikerliebling der Filme. Wenn du Filme liebst, dann liebst du auch Cinema Paradiso. Ja. Ich liebe Cinema Paradiso wirklich über alles, auch die Musik von Ennio Morricone. Und bei diesem Film heule ich wirklich Rotz und Wasser, wenn ich den gucke. Den gibt es auch in so einem 3-Stunden-Cut, der zu viel erzählt. Zu viel. Mhm. Weil es den Film eben auch in einer 2-Stunden-Fassung gibt, die auch erst nach Filmstart geschnitten wurde für den US-amerikanischen Markt. Ich glaube, Harvey Weinstein war da hauptsächlich mit involviert. Aber tatsächlich ist es so, dass diese 2-Stunden-Fassung wirklich die bessere ist, weil die genau die richtigen Sachen nicht erzählt. Und da lernt man auch, dass es voll oft bei einer Geschichte besser ist, wenn Dinge nicht gezeigt und nicht erzählt werden.
Apocalypse Now, 3 Fassungen. Und Finalfassung finde ich die beste, aber Redux war einfach viel zu lang und viel zu viel.
Also. Ja, definitiv, ja.
Ja.
Und viele Leute wollen es nicht hören, aber in den Jonas sagt es auch immer wieder, Herr der Ringe Kinofassung ist auch am besten. Ich glaube, da gibt es sehr viele Extended-Fans, weil es einfach mehr ist.
Ja, aber du kriegst einfach mehr, aber wenn du es aus einem Erzählerischen siehst oder dramaturgiemäßig, dann ist es too much.
Und oft hat es auch einen guten Grund, warum Regisseure und Regisseurinnen sich entschieden haben. Da, genau. Man kann aber auch damit übertreiben, es ist immer so ein schmaler Grat und am Ende ist es auch Geschmackssache. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei einer Kritik immer wichtig, dass man das halt auch klar macht, dass das so immer auch eine subjektive Wertung da mit drin steckt und jeder hat so ein anderes Gefühl für Rhythmus und Geschwindigkeit und so. Wo wir eigentlich bei dem Thema sind, wollte ich nur erzählen, dass ich halt, wir haben ja auch noch einen anderen Trailer geguckt, du ja auch, nämlich einen neuen Trailer zu einem Spin-off von Alles steht Kopf, denn wir sind bei dem Thema diese Woche. Disney macht Disney-Dinge. Auch zu Alles steht Kopf kommt eine Serie raus. Mehr Content für Disney Plus. Und es geht diesmal um etwas, was man auch schon in Alles steht Kopf 1 gesehen hat, nämlich dieses Traumstudios. Dream Productions heißt das im Original. Es sind allerdings eine sehr kurze Serie. Stimmt es, dass das nur 4 Episoden werden?
Also ich habe gelesen, es sind 4 Episoden, à 20 Minuten, kommt im Dezember.
Dann geht's ja noch immer.
Ja, genau. Es geht halt um Riley und dass sie halt Träume von dieser Dream Productions produziert bekommen, sind in ihrem Kopf.
Genau, und es geht um diese Traumproduktionsstudio-Welt, was auch immer.
Ja.
Und das finde ich spannend, weil ich glaube, man kann da sehr viel auch so Parallelen zur Filmwelt aufmachen und da so sehr viele Meta-Gags machen. Ja,
ich glaube auch, dass das sehr voll mit Meta-Gags ist. Und vielleicht so, es wäre witzig, wenn sie ein bisschen Psychoanalyse mit reinbringen würden, so traumdeutungsmäßig. Oh, das Symbol. Mhm. Halt auch so dieser Kniff, Kinder verstehen es nicht. Aber wenn Erwachsene sehen, so, oh, was?
Ja, das ist ja alles, steht Kopf auch durch und durch. Also von daher.
Genau, also deswegen sehe ich da sehr viel Potenzial für.
Ja, also Träume können ja auch einfach eine sehr gute Quelle sein für viele tolle Ideen. Und ich habe aber auch lange nicht mehr, was ich halt auch spannend fand, das war auch wiederum so der Meta-Kommentar zum Meta-Kommentar. Dieser Trailer hat etwas, was ich auch schon lange in Trailern nicht mehr erlebt habe, nämlich so eine Voice-Over-Stimme, der darüber spricht.
Stimmt, das war ja so ein 80s, 90s Ding mehr.
Auch Anfang der 2000er war das ja, noch sehr präsent, ja, würde ich sagen.
Stimmt, ist aber komplett weg.
Diese Trailer-Stimme, die gibt's ja nicht mehr. Und mittlerweile gibt's ja nur noch diese Pop-Songs, die so in anderen alternativen Versionen gespielt werden. Oder alte Rock-Songs, die dann so runtergeslowt werden.
Und jedes Mal diese scheiß Trommeln mit.
Ja, auf jeden
Boah,
Fall.
Jeder Trailer.
Und der Mini-Trailer vor dem Trailer und the trailer for starts now.
Ja.
Es ist, ja. Und diese Trailer-Stimme, die auch mal wieder zu hören, das, ich habe mich so direkt so ein bisschen wie in so einer Zeitreise 20 Jahre zurückgeworfen gefühlt. Boah, Marius, wir beide sind die alten Männer von Cinema Strikes Back.
Ja, Lenny muss zurückkommen.
Wir müssen mal Schröck wieder, wir müssen mal Schröck einladen. Damit wir
der ist noch älter, ja.
Ja.
Richtig.
Aber ja, es ist, also ja, ich weiß auch nicht, was ich hätte definitiv Lust auf Dream Productions.
Schon, weil es auch so snackable ist, finde ich.
Ja.
Also es ist nicht so ein Marathon, den du hinlegen musst und kann ja auch ganz nice sein. Ich bin mal gespannt. Also.
Aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, ich weiß wirklich gar nicht, wie das zeitlich noch gehen soll, das alles zu gucken. Es ist alles ja so viel Content. Ich komme jetzt schon überhaupt nicht mehr hinterher. Diese gesamte Fragmentierung des Streaming-Markts und jetzt komplett noch mal eine Serie dazu raus. Ich weiß nicht, wie das gehen soll alles mit der Zeit.
Es kommt aber noch mehr.
Es kommt
Dann
noch mehr.
Kommen wir mal kurz zu unseren Filmstarts der Woche. Und auf Amazon Prime kommt ein Film, den hast du gesehen, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, du hast ihn gesehen. Du hast ihn nicht gesehen?
Ich habe den bis heute nicht gesehen.
Du hast ihn noch nicht gesehen.
Du hast ihn auch nicht gesehen.
Ich dachte, scheiße. Es ist ein Comeback-Film und zwar geht es um The Whale. Da geht es um den übergewichtigen Englischlehrer Charlie, der so ein bisschen drum kämpft, wieder Kontakt mit seiner Tochter aufzubauen. Die wird gespielt von Sadie Sink. Man kennt sie aus
Stranger Things
und Taylor Swift Musikvideos. Und Brendan Fraser spielt die Hauptrolle. Es war so ein bisschen sein Comeback-Ding.
Im Fettsuit, genau.
Genau, so ein Comeback-Ding. Und es war alles sehr emotional, was um diesen Film und um diesen Mann herum passiert ist. Gar nicht mal so um den Film, sondern wie so, oh, der Mann, stimmt, er war ja mal da. Er war so großartig.
Ja.
Und gut, dass er wieder da ist. Und jetzt
der
spielt
Movie
er
ist
auch
da.
Er ist ja auch in Oppenheimer, ist er doch auch. Glaube ich, zu sehen.
Brendan Fraser
spielt eine kurze Rolle, glaube ich, in Oppenheimer.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kann mich nicht an ihn erinnern in Oppenheimer, aber ich guck mal nach.
Ja, gut, da sind auch viele. Da ist ja auch.
Da gibt es viele Nebenauftritte.
Ich meine aber schon.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich guck's nach.
Auf jeden Fall, er ist wieder da und das war so ein bisschen sein Comeback-Film.
Nein,
nicht?
Wo
hat er denn mitgespielt?
Killers of the Flower Moon.
Da war der Anwalt, stimmt. Ja. Irgendein langer Film. Das war's. Er ist in einem langen Film, taucht am Ende irgendwie auf.
Ja.
Genau. Er ist auf jeden Fall wieder da und The Whale hat dann. War heiß erwartet, aber so ein bisschen gemischte Kritiken bekommen, auch hier im Team von den Leuten, die es dann, von denen ich weiß, dass auf jeden Fall gesehen haben, mittelmäßig.
Ich habe immer das Gefühl, dass der Film sehr spaltet. Leute finden, dass er extrem schwierig ist und finden ihn ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und andere feiern den total.
Der Hype war ja auch nicht nur wegen Brendan Fraser, das ist ein Darren Aronofsky-Film, ne?
Aronofsky, genau.
Ja.
Und ich persönlich mag die Filme von Aronofsky sehr, ob jetzt Black Swan oder The Wrestler oder Requiem for a Dream oder seinen Debütfilm Pi, den ich auch wirklich allen nur sehr ans Herz legen kann. Der ist wirklich fantastisch.
Kannst du Pi bis zur vierten Stelle, wo wir heute bei Zahlen sind?
Bitte?
Pi, bis zur vierten Stelle kannst du das?
Ich glaube, 5 kriege ich.
Fünf kriegst du hin.
Ja. 3,1415 und dann ist es, glaube ich, 29654 oder sowas.
Schreibt uns in die Kommentare, ob das stimmt.
Ich bin mir nicht sicher.
Ich hätte nur bis 4, glaube ich, geschafft. Pi ist genau 3.
Pi ist genau 3.
Auf, ja.
Ich war, glaube ich, richtig. 3,1415926 und so weiter. 92653.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Meins war mit dem Aufrund. Ich bin gerade ein bisschen stolz
Aufrund.
Auf mich. Ja.
Sehr gut. Auf Netflix startet ein Film, der bei Vorbereitung auf diesen Podcast kurz bei mir für Verwirrung gesorgt hat.
Bei mir auch.
Denn ich dachte, es kommt ein zweiter Prinzessin Mononoke-Film.
Ich dachte, es wäre eine Doku zu Hayao Miyazakis Prinzessin Mononoke.
Es startet auf Netflix. Mononoke, The Movie, The Phantom in the Rain. Ja. Ist aber tatsächlich ein Film zu einer Anime-Reihe, die bereits 2007 rauskam.
Ja.
Und selber nur quasi also ein Spin-off aus so einer Horrorreihe ist.
Ja.
Und es geht um einen. Ja, so ein Okkultisten, der so als so Wundermediziner durch die Gegend zieht.
Was ist ein Okkultist? Jemand, der das Okkulte.
Ja, genau. Genau, und der ist aber, geht so als Heil, so ein Mediziner so ein bisschen rum durch die Gegend. Und er schlachtet halt Mononoke ab, das sind halt böse Geister, mit seinem fetten Exorzistenschwert. Also, es klingt irgendwie geil. Ich habe davon wirklich vorher wirklich nichts gehört.
Das ist so ein Netflix-Anime, ne?
Aber es gab halt vorher, also ne, 2007, und es gibt dann, danach gab es noch einen Manga dazu.
Mhm.
Und es sah schon ganz cool aus. Und deswegen, zum einen wollte ich es mit reinnehmen von wegen, Achtung, nicht Prinzessin Mononoke, ja, aber vielleicht was für Leute, die blutigen Horror mit Geistern mögen.
Ja, also wenn euch das auf Netflix entgegenspringt, ja, es hat nichts mit Studio Ghibli oder Hayao Miyazaki zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
So gar nichts. Ich dachte wenn es halt Prinzessin Mononoke gewesen wäre, warum hat man nicht mehr davon gehört? Weil ich glaube, das wäre schon so, krass, was?
Das hätte man eher mitbekommen, genau, definitiv. Genau. Ich war auch, als du mir das gesagt hast, so sehr überrascht, ja.
Ja, wie stehst du zu Rennsport?
Zu Rennsport?
Bist du Formel 1-Zuschauer?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar keine Berührungspunkte zum Rennsport. Ich mag auch, das ist dieses eine Spiele-Genre, das ich noch nicht mal mag, so Rennspiele. Okay. Klar habe ich früher Need for Speed Underground gezockt, ich bin alt, was soll ich sagen? Ich habe das sehr viel gespielt.
Du hast schon Need for Speed 2 gespielt.
Ansonsten Rennspiele gar nicht meins. Ich muss aber dazu sagen, dass wie so oft, klar, ich sage immer wieder gerne, es gibt bestimmte Genres in der Filmwelt, die ich weniger gucke, wie zum Beispiel Musical-Filme, aber das heißt nicht, dass ich so per se mir Musical-Filme nicht angucke. Also ich gebe denen trotzdem immer wieder eine Chance und finde da auch immer wieder so meine Perlen und die Filme, die ich möge, die ich mag. Ich mag zum Beispiel, ich finde Ford vs. Ferrari super.
Großartig.
Ja. Le Mans 66 oder auch Rush von Ron Howard, definitiv einer seiner besten Filme.
Es ist dieses typische Ding, was wir ja schon oft gesagt haben, gerade im Sportbereich, du musst den Sport nicht mögen, den Film zu genießen. Das ist jetzt eine Binsenweisheit inzwischen.
Es geht ja nicht nur um den Sport und es ist ja auch keine Doku. Es geht ja um die Figuren dahinter und das Drama. Mensch, und das kann man ja trotzdem nachvollziehen, wenn der Figur Rennsport wichtig ist und die Karriere und so weiter, dann kann man das ja einfach nachfühlen.
Ja.
Ja.
Und auf Netflix startet nämlich Senna über Ayrton Senna, Formel-1-Fahrer. Ich glaube, dreifacher Weltmeister war er. Und es ist eine brasilianische Netflix-Serie. Ich kannte, glaube ich, vorher nichts aus Brasilien auf Netflix. Jetzt habe ich keine Produktion im Kopf gehabt, die ich gesehen hätte. Es droppten ja immer so aus verschiedenen Ländern die Produktion. Jetzt ist eine aus Brasilien, das finde ich ganz angenehm.
Das ist ja deren ganz, ich weiß nicht, ob das immer noch bei Netflix so ist, aber das war ja deren Marketingstrategie, dass man lokale Produktionen fördert, die insbesondere dann in dem Land funktionieren sollen, die davon dann aber die besten auch international zu vermarkten. Mhm. Das ist zum Beispiel hier in Deutschland auch mit Dark passiert.
Ja.
Also als gutes Beispiel dafür. Mhm. Aber das war schon so ein Ding von Netflix, da in allen Ländern auch gezielt diese Sachen zu produzieren. Jetzt hier ist es Senna und Ayrton Senna ist ja auch so ein legendärer Formel-1-Fahrer. Ja. Und ist der nicht auch auf bei einem Rennen verendet?
Ja, 94, ich weiß das gar noch. Ich habe auch die Formel 1 gesehen, aber Teil in der Familie, da lief sonntags dann immer Formel 1 und Samstag Warm-up und so ein Kram.
Ja.
Ich meine das noch mich daran zu erinnern tatsächlich, dass das irgendwie News war. Ja,
das ist jetzt
sehr eine dramatisch.
Netflix-Doku-Serie über.
Nee, ist keine Doku.
Ach so, nein, das ist eine Spielfilmserie.
Genau.
Also
Live-Action,
Ayrton Senna auf Netflix.
Ja.
Gut, ich werde vielleicht reingucken. Ich bin, wie gesagt, bei dem Thema, dass ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich rede mal gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen, möchte ich plaudern. Jonas und zwei Freunde von uns, wir haben uns ein Spiel gegönnt. Das ist so riesig, das ist so gigantisch und das waren mehrere hundert Euro, die wir da hingeblättert haben. Nämlich Oathsworn, natürlich in der Version mit den Miniaturen. Das ist, Jonas und ich werden wirklich da verenden, mindestens einmal die Woche. Spielst halt in 21 Abenden, in 21 Kapiteln spielst du diese Story durch. Das ist ein Brettspiel mit super viel Stuff. Und wir spielen das auch noch mit einer App, wo dir dann auch noch von einem der Darsteller von Game of Thrones, von J.R. Mormont, dann auch noch die Story vorgelesen wird. Und ich bemale gerade, ich habe gerade auch beschlossen, die Figuren zu bemalen, was halt auch natürlich viel Arbeit ist. Ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit für alles finden soll.
Also keine Zeit für Ayrton Senna.
Ich würde es aber schon gerne gucken.
Das Gute ist, Netflix-Produktion, die bleibt dann auch da erstmal.
Ja,
also
das stimmt.
Ja.
Hast du? Hast du noch Rennfahrtipps?
Nee. Rennfahrtipps?
Ja,
also wie man schnell fährt?
Nee, Rennfahrfilmtipps.
Nee, also Ford versus Ferrari. Natürlich Ricky Bobby.
Ja, auf jeden
Rennfahrer.
Fall. Auf jeden
der
Fall.
Beste Rennfahrerfilm aller Zeiten.
Definitiv. Will Ferrell, Sacha Baron Cohen.
Großartig.
Sehr
Baby Jesus. Großartiger Film.
Kennst du Tage des Donners mit Tom Cruise, der NASCAR-Film? Auch der ist empfehlenswert.
Aber ist das lange her. Das ist schon gefühlt. Auch alt.
Und Steve McQueen, der ja selber auch Rennfahrer war, hat
Bullet
auch
natürlich. Aber der hat auch an Le Mans.
Le Mans, der hat Le Mans,
genau. Ja.
Und natürlich Cars. Cars darf man nicht vergessen.
Cars. Aber auch so im Serienbereich. Ich habe früher mal Knight Rider geguckt.
Auf jeden Fall.
Würde ich sagen, du gehst Brett spielen, ich gehe mir noch ein paar Autos kaufen.
Ich muss so viele Serien und Filme gucken.
Man könnte ja ein Brettspiel im Auto? Keine Ahnung. Wir hören lieber auf. Bewertet uns gerne positiv auf allen Plattformen, zum Beispiel auf Spotify. Schreibt uns auf Spotify auch gerne einen Kommentar zur Folge drunter. Dann lesen wir die vielleicht auch nächste Woche oder übernächste Woche vor. Der nächste Woche kommt ein ziemlich specialiger Podcast, aber da sagen wir noch nichts zu. Und da würde ich sagen, das war's.
Was ist denn nächstes? Ich habe gerade selber keine Ahnung, was du...
Herr der Ringe
Podcast. Achso, ja, wir machen so eine Mini-Ring-Week. Ja, 2 Wochen Herr der Ringe-Content. Also, aber keine Sorge, im Podcast werden wir auch noch über die Starts der Woche reden, über andere Filme. Und nächste Woche muss ich auch noch über ein paar Filme reden, die ich gesehen habe. Das wird toll. Das wird ein toller Podcast.
Macht das. Also red drüber und ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Redaktion und Moderation Marius Stolz und Alperka Turfan. Aufnahme und Schnitt Lea Schimpf.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.